Buzzard, ein Podcast, alle Perspektiven.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim großen Wochenrückblick von Buzzard. Heute ist eine besondere Ausgabe. Es ist nämlich schon die 20. Ausgabe unseres Podcast-Formats, in dem wir die wichtigsten Konfliktthemen der Woche aufgreifen und die verschiedenen Stimmen aus der Medienwelt dazu beleuchten. Deshalb kann ich euch schon mal verraten, gibt es heute was ganz Besonderes. Wir haben nämlich ein Interview mit unserer Kollegin Josephine McFoy geführt. Das zeigen wir euch später und die erzählt euch, was wir in unserem spannenden Forum Junge Meinung in Berlin gelernt haben, als erstes großes Projekt unseres neuen Demokratielabors bei Buzzard. Ja, und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, bin ich heute alleine im Studio. Auch das ist etwas Besonderes, da diese Woche Dario, mein Kompagnon und Mitgründer von Buzzard, im wohlverdienten Urlaub ist. Ja, gerade sitzt er vermutlich irgendwo auf einer einsamen Hütte inmitten des Tatra-Gebirges. Grüße gehen raus. Tja, diese Woche geht es bei uns wieder um die große Politik, wie immer in diesem Podcast. Und vor allem als erstes um die neuesten Entwicklungen im Israel-Gaza-Krieg. Da lohnt es sich, meiner Ansicht nach, gerade diese Woche mal wieder sehr genau drauf zu schauen. Mit dem tragischen Beschuss eines Hilfskonvois durch die israelische Armee, den regierungskritischen Demos, die gerade überall im Land zunehmen, und sogar den Forderungen nach Neuwahlen direkt aus dem Kriegskabinett. Da ist einiges los und wir wollen da genauer drauf schauen. Außerdem wichtig, diese Woche natürlich, war das Thema Kinderarmut und wie die Ampelkoalition bei ihrem sozialpolitischen Prestigeprojekt ins Straucheln gerät, nämlich die Kindergrundsicherung, die ist aktuell in Gefahr. Tja, und zuletzt in diesem Podcast möchte ich diskutieren über die Kriegstauglichkeit der Bundeswehr und der NATO, die ja diese Woche ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert hat. Ja, es war eine politisch aufregende Woche, die wir wie immer redaktionell genauestens beobachtet haben. In der Buzzard-App insgesamt mit 20 verschiedenen Themen und Debattendossiers, etwa 60 verschiedenen Medienstimmen, die wir zusammengefasst und kuratiert haben aus 37 verschiedenen Zeitungen und Blogs. Also wieder einiger Stoff, auf dem dieser Podcast hier aufbaut. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Vielen Dank auch an die Mitwirkung an Maria Zahn und Sebastian Garthof in der Redaktion. Ich bin Felix Friedrich. Redaktionsschluss war Freitag um 11 Uhr. Ja, und jetzt fangen wir auch schon an.
Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche.
Diese Woche haben die Medien wieder viel über den Krieg in Israel geschrieben und berichtet. Und deshalb wollen auch wir in diesem Podcast hier darauf den Fokus legen. Ja, denn diese Woche ist viel passiert. Und wir wollen das mal der Reihe nach durchgehen. Als erstes muss man konstatieren, dass ein Land Israel, das sich aktuell im Kriegszustand befindet, sich beginnt, gegen den Ministerpräsidenten aufzulehnen. Das haben wir diese Woche vielfach beobachtet. Den vierten Tag in Folge waren am Dienstag tausende Israelis in Tel Aviv, Jerusalem oder auch Haifa auf den Straßen. Die Wut entlädt sich gegen die Regierung und die Kriegsführung von Benjamin Netanyahu. Etliche Bilder sind um die Welt gegangen. Viele von euch haben es sicherlich gesehen. Auf den Bildern waren über 100 Zeltlager vor dem israelischen Parlament der Knesset zu sehen. Menschen mit Fackeln, Israel-Flaggen und Transparenten mit israelischen Geiseln. In Tel Aviv ist es offenbar auch zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gekommen, bei denen mehrere Demonstranten festgenommen worden sind. Leider gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen jetzt protestieren. In den Meldungen ist immer von tausenden Menschen zu lesen. Zudem sind auch die Ziele der Protestierenden ganz unterschiedlich und es sind auch unterschiedliche Gruppierungen an den Protesten beteiligt. Einerseits fordern die Demonstranten jetzt offen den Rücktritt von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Andere wiederum fordern einen klaren Abschluss des Geiseldeals und eine klare Priorisierung der weiteren Verhandlungen diesbezüglich. Für Empörung sorgt zudem der Tod von 7 MitarbeiterInnen der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Zentrum des Gazastreifens. Das war überall in den Medien. Am frühen Dienstagmorgen sind die bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen. tragische Situation, viel Empörung überall, weltweit. Und der israelische Premier Netanyahu hat auch eine Verantwortung seines Landes für den tödlichen Luftangriff auf den Hilfskonvoi eingeräumt. Er sprach von einem tragischen Fall und kündigte unverzüglich auch eine Untersuchung an. Dennoch, es gab sehr viel internationale Kritik. Voran ging dabei auch einer der engsten Verbündeten Israels. US-Präsident Joe Biden hat schwere Vorwürfe gegenüber der israelischen Regierung erhoben. Er sagte wörtlich, Israel hat nicht genug getan, um die Helfer zu schützen, die versuchen, die Zivilbevölkerung mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen. Und Biden sprach gar davon, dass das kein Einzelfall sei. Also scharfe Kritik des US-Präsidenten. Und er machte auch klar, weitere US-Hilfen würden davon abhängen. Er forderte eine gründliche Aufklärung des Angriffs. Tja, und zuletzt als weitere große Meldung diese Woche hat sich dann auch noch Benny Gantz, Netanyahus größter Rivale und Ex-Verteidigungsminister, der auch aktiver Minister in Netanyahus Kriegskabinett ist, der hat sich auch zu Wort gemeldet und den Druck auf Netanyahu nochmal erhöht und Neuwahlen im September gefordert, wie ja auch viele Demonstranten in Israel. Netanyahu selbst, der hat angekündigt, da wird sich erstmal gar nichts verändern. Die konservative Likud-Partei, dessen Führung er innehat, die werde in der Regierung so lange weitermachen, bis alle Kriegsziele erreicht seien. Was also ist diese Woche die Stimmungslage zu all diesem Gemenge in den Medien? Die große Konfliktlinie lässt sich natürlich diese Woche ganz klar anhand der Frage festlegen, ist der Druck auf die israelische Regierung gerechtfertigt? Und ist es gut, in Kriegszeiten die israelische Regierung tatsächlich so stark zu kritisieren? Zu diesen Fragen habe ich vorab mit unserem Kollegen und leitenden Redakteur von Bazart der Tag etwas länger gesprochen, Sebastian Garthoff, und der hat mir dazu seine Einschätzung geschildert. Zur Einordnung der verschiedenen Perspektiven aus den israelischen Medien muss man natürlich die Themen auseinanderhalten. Also beim Gaza-Anschlag, bei dem NGO-Mitarbeiter ums Leben kamen, gab es nur Verurteilung, Empörung in den Medien. Aber bei der Frage nach den Neuwahlen oder auch den Protesten, da sieht man eine Spaltung der Meinung innerhalb der Medienlandschaft Israels. Da gibt es rechte Medien, auch teils rechtsextreme Akteure, die Netanyahu wie immer verteidigen. Aber auf der anderen Seite stehen eben linke israelische Medien wie die Zeitung Haaretz, die man quasi als absolut sicher Netanyahu kritisch einordnen kann. Und auch in diesen Tagen bestätigte sich das in unserer Medienbeobachtung. Gucken wir mal kurz rein, wie wird auf der linken Seite in den israelischen Medien argumentiert. Dort gibt die Haaretz zum Beispiel Raum für Stimmen der außerparlamentarischen Meretz-Partei. Die kritisiert Netanyahu scharf für seine bevölkerungsferne Politik. Außerdem bei Haaretz diese Woche ein Leitartikel, der sich klar pro Neuwahlen ausspricht. Aus der Perspektive der Haaretz-Redaktion sind nämlich die Neuwahlen in Israel überfällig. Die Familien der Hamas-Geiseln und die Demonstrierenden auf den Straßen haben laut der Redaktion nämlich bereits erkannt, dass die Regierung um jeden Preis gestürzt werden muss. Denn es gäbe nach wie vor kein Geiselabkommen. Und auch diplomatisch sehe sich Israel einem Tsunami, wie sie schreiben, gegenüber. Die Haaretz-AutorInnen ruft Gantz und seine Partei daher offen dazu auf, aus der Regierung auszutreten und Neuwahlen möglich zu machen. Und zwar nicht erst im September. Ich zitiere mal wörtlich, die Geiseln, die in Gefangenschaft verrotten, haben nicht mehr bis September Zeit. Und Israel auch nicht. Die Kritik wiederum an den Protesten in der israelischen Medienlandschaft, die kommt von rechter oder gar rechtsextremer Seite. Hier mal als Beispiel die Stimme von Douglas Alterbeth vom Jewish News Syndicate. Aus dessen Sicht sind nämlich die gewalttätigen israelischen Proteste völlig kontraproduktiv. Also er empört sich in seinem Kommentar für die israelische Nachrichtenagentur und schreibt, schämt euch. Das ruft er den Demonstrierenden entgegen. Also aus seiner Sicht schaden die Proteste mehr, als dass sie Israel nutzen. Man muss wissen hier, der Alterbeth ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der zionistisch-rechtsextremen NGO im Tirzu. Und der findet es falsch, dass immer mehr Israelis gegen die Regierung auf die Straße gehen und äußert sich dementsprechend scharf. Man muss also verstehen, dass hier rechtsextreme Akteure in Israel auch eine wichtige Stimme sind. Die wird ja auch immer wieder der Regierung vorgeworfen, ja, selbst hohe, hochrangige Regierungspositionen innehaben. Und die Argumentation ist ganz spannend, die der vorbringt. Er sagt nämlich, ja, warum Schaden denn die Proteste eigentlich Israel und wieso profitiert davon die Hamas? Naja, und er sagt, die Hamas, die wisse sehr wohl, also die Führung, dass je länger sie wartet, desto mehr Uneinigkeit eben zwischen den Demonstranten entstehe. Und dies könne sie strategisch ausnutzen, indem sie einfach abwarte. Und also deshalb warnt Alterbeff vor dem Szenario, dass eine Befreiung der israelischen Geiseln eben nicht erzwungen werden kann, solange die israelische Bevölkerung nicht gemeinsam mit ihrer Regierung hinter diesem Ziel vereint auftrete. Das ist also eine klare Kritik an den Protesten, die der Hamas nützlich sein können. Ja, und auch für die Neuwahlen gibt es Argumente, die sagen, warum ist das jetzt auf gar keinen Fall der richtige Zeitpunkt? Da wiederum gemäßigte Medien wie The Times of Israel, die diese Position vertreten. Und da äußert sich in der Times of Israel der Politologe Martin Sherman gegen vorgezogene Neuwahlen. Und zwar argumentiert er wie folgt. Das sei jetzt schlicht nicht die richtige Zeit, weil die Stimmung innenpolitisch schlicht zu aufgeladen ist. Er findet es nämlich wichtig, ein interessanter Punkt, dass vor einer Wahl eine Sache in jedem Fall passieren müsse. Und zwar müsse die Öffentlichkeit, die israelische Gesellschaft unbedingt informiert und aufgeklärt werden, was zu den schrecklichen Ereignissen des 7. Oktober eigentlich geführt hat. Also was dazu geführt hat, dass nicht verteidigt werden konnte, dass die Hamas aus dem Nichts einen Überraschungsangriff starten kann, um so viele Menschen, so viele Israelis auf barbarische Weise zu töten. Ich zitiere mal wörtlich, denn wenn die Schuld gerecht verteilt werden soll, sollte dies auf der Grundlage der tatsächlichen Geschehnisse geschehen und nicht auf der Grundlage voreingenommener Annahmen und verzerrter Vermutungen. Ja, insofern plädiert Sherman hier in seinem Artikel für die Times of Israel ganz interessanterweise dafür, dass diese Entscheidung eben noch warten muss. Denn die Entscheidung darüber bei der Wahl, also wer gewählt und wer abgewählt werden soll, die sollte nicht nur getroffen werden, um die amtierende Regierung zu ersetzen. Vielmehr sollte sie getroffen werden, um sie mit Personen zu verstärken, die nicht nur vom Oktober-Debakel, wie er es nennt, unbefleckt sind, sondern auch über den nötigen Scharfsinn und die Fähigkeit verfügen, die Angelegenheiten der Nation klüger zu führen als ihre Vorgänger. Klare Kritik also daran, dass die Bevölkerung informiert sein muss, um dann durchaus eine Wahl zu treffen, aber es braucht Zeit. Tja, was können wir also hieraus lernen? Aus diesem Konflikt, der sich in Israel anbahnt, der international zunehmende Druck? Ich persönlich glaube, dass der Druck gut und wichtig ist, aufrechterhalten werden muss, mit Blick auf den Schutz der Zivilisten. Ein Beleg dafür ist, finde ich, das Einlenken von Netanyahu an diesem Freitag. Wie viele Nachrichtenagenturen aktuell berichten, unter anderem NTV, hat sich ja der israelische Premier nach dem massiven Druck aus Washington bereit erklärt, mehr Hilfen für Zivilisten in Gaza zuzulassen. Vorübergehend hat er jetzt zugesagt, soll dafür der südisraelische Grenzübergang Erez und der Hafen von Ashdod geöffnet werden. Heißt also, den Druck auf Israel hochzuhalten, kann Erfolge bringen, um Zivilisten in diesem Konflikt also so gut wie möglich zu schützen. Tja, aber andererseits finde ich, ist auch zu beobachten, wie sich natürlich Netanyahu als absoluter Machtpolitiker winden kann und wie er sich auch im Sattel der Macht halten kann. Das fand ich war ein schlauer Kommentar in der FAZ vom Politikredakteur Alexander Haneke, den ich diese Woche gelesen habe. Denn der argumentiert genau das, nämlich, dass einem möglichen Nachfolger Netanyahu aktuell längst eine Falle hinterlassen hat. Und zwar, indem Netanyahu ständig von der Offensive auf Rafah und dem nahen Sieg über die Hamas spricht, da generiert und strickt er im Prinzip schon eine Legende, so der Kommentator. Die Legende, dass Netanyahu im Prinzip schon kurz vor einem Triumph steht, wären nicht seine Gegner aus aller Welt gekommen und innerhalb Israels gekommen, um ihn zu stürzen. Also, insgesamt bleibt die Lage in Israel kompliziert. Aber diese Woche zeigt, der Druck nimmt zu und Netanyahu macht Konzessionen. Wir schauen, wie es weitergeht. In unserem zweiten Konfliktthema heute in diesem Podcast, dem Wochenrückblick von Buzzard, geht es um Kinderarmut in Deutschland und wie man Kindern in ärmeren Familien am besten helfen kann. Ein extrem wichtiges Thema, wie ich finde, was ja einfach viel zu wenig auch bearbeitet wird. Insofern habe ich mich gefreut, dass es diese Woche wieder mehr in den Medien besprochen worden ist, auch wenn der Anlass vielleicht etwas ist, was ja die Koalition erneut in eine interne Regierungskrise stürzen könnte. Tja, denn diese Woche ist nämlich eine neue große Debatte über die Kindergrundsicherung entfacht und den Vorschlag, zu dem Zweck eine neue Behörde zu gründen mit 5000 neuen Stellen. Ja, wenn ihr also zu den Fronten dieser Debatte etwas besser die Argumente kennen wollt, dann bleibt jetzt dran, denn das erfahrt ihr jetzt. Tja, aber nochmal zurück auf Start. Was ist überhaupt die Kindergrundsicherung? Wir erinnern uns, die Kindergrundsicherung ist das große sozialpolitische Projekt der Ampelkoalition. Also, die Kindergrundsicherung, die soll im Prinzip Unterstützungsleistungen bündeln, die es aktuell alle einzeln gibt und die Familien mit ihren Kindern einzeln abrufen müssen. Das soll dafür sorgen, dass armutsbedrohte Familien und Kinder jetzt also die staatlichen Leistungen auch tatsächlich erhalten, auf die sie einen Anspruch haben. Und ein interessantes und wichtiges Wort innerhalb dieser Debatte ist das, von dem Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen in dieser Woche auch erneut gesprochen hat. Und zwar von einer Bringschuld des Staates. Und das steht entgegen einer Hohlschuld der Familien. Also in dem Fall geht es also darum, dass der Staat, dass wir in Deutschland sicherstellen sollen, so die Hoffnung der Bundesfamilienministerin, dass alle armutsbedrohten Familien in Zukunft, dass die auch tatsächlich die Leistung bekommen, die sie verdient haben und auf die sie einen Anspruch haben. Ja, das Problem ist, derzeit befindet sich der Gesetzentwurf mit der hehren Absicht in der parlamentarischen Beratung. Und ob die Kindergrundsicherung wie geplant 2025 eingeführt werden kann, das gilt derzeit mehr als fraglich. Tja, aber warum? Warum ist denn der Gesetzentwurf so umstritten? Das besprechen wir jetzt. Dazu habe ich vorab wie immer mit Sebastian gesprochen, dem leitenden Redakteur von Buzzard der Tag, der nochmal dargelegt hat, dass dieses Herzensprojekt der Grünen, die Kindergrundsicherung, von der Sache her in den Medien eigentlich gar nicht so kontrovers gesehen wird. Also alle gehen konform damit, Familienleistungen bündeln zu wollen und zu erleichtern, dass alle Anspruchsberechtigten diese Leistungen auch abrufen können. Das Thema, die Debatte jetzt ist allerdings nur wieder aufgekommen wegen dieser neuen Behörde, die gegründet werden soll, mit 5000 Stellen. Und da geht es jetzt in der Debatte um das Thema der Bürokratieentlastung und gleichzeitig um den Vorwurf der FDP, die sagen, hey, mit 5000 neuen Stellen einer neuen Behörde, da schafft ihr doch nur noch mehr Bürokratie, als den Bürokratieabbau voranzutreiben, der ja eigentlich das Ziel ist der Kindergrundsicherung. Ist das alles also wieder nur ein Clinch zwischen den Grünen und der FDP? Nein, eigentlich kritisieren fast alle Paus in den Medien aktuell, auch diejenigen, die der Reform wohlwollend gegenüberstehen. Denn die Kritik ist, dass Paus es einfach nicht geschafft hat, einen Gesetzesentwurf hinzulegen, mit dem man auch arbeiten kann. Und selbst die, die die Grundsicherung gut finden, die zweifeln, dass es noch gut ist, wenn sie in dieser Form kommt. Zustimmung in dieser Woche auch in den Medien gab es hauptsächlich, was aber auch natürlich sehr wichtige Stimmen sind, von den Sozialverbänden. Und da möchte ich jetzt kurz mal ein bisschen drauf eingehen, bevor ich zu der Kritik komme, die ja auch die FDP geäußert hat, die in den Medien natürlich auch vielfach genannt worden ist. In den Sozialverbänden, da wird nämlich nochmal betont, was eigentlich der Vorteil ist von der Kindergrundsicherung. Und die sagen, der Vorwurf, dass hier durch diese neue Behörde und durch 5000 neue Stellen tatsächlich mehr Bürokratie geschaffen wird, der greift schlicht nicht. Die Sozialverbände loben hier Bürokratieabbau und dass aus der Hohlschuld von Familien eine Bringschuld von dem Staat macht. Ich zitiere hier einmal Annemarie Schoß, das ist die Referentin für Familienpolitik beim Sozialverband VDK im Interview mit dem MDR. Da hat sie gesagt, Es gibt zum Beispiel den Kinderzuschlag. Es gibt Leistungen für Bildung und Teilhabe. Es gibt den Unterhaltsvorschuss und so weiter. Und die Familien müssen derzeit bis zu 4 Behörden ablaufen, um alle ihre Leistungen zu bekommen. In dem Fall sagt sie also, das bisherige Antragsprozedere, um das Geld zu bekommen für Familien, die in Armut sind, das sei purer Bürokratie-Wahnsinn, gerade für Familien mit wenig Geld. Und auch der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, der widerspricht im Interview mit dem Deutschlandfunk, mit Moritz Küpper, ganz klar diesem Vorwurf, also dass der Bürokratieapparat durch die 5000 neuen Stellen weiter aufgebläht wird. Stattdessen, argumentiert Ulrich Schneider, gehe es bei den neuen Stellen für die Kindergrundsicherung letzten Endes um eine Verwaltungsvereinfachung. Denn, Zitat, es soll den Bürgerinnen und Bürgern Arbeit abgenommen werden. Es soll ein Datenaustausch stattfinden, um auf die Bürger zuzugehen. Und das ist für mich das Gegenteil von Bürokratie, was da geplant ist. Und dazu braucht man Stellen. Das also die Argumente derjenigen, die sagen, nein, die Kindergrundsicherung braucht auch eine Behörde, braucht auch viele neue Stellen, damit es einfach einfacher wird. Was aber wird auf der Gegenseite argumentiert? Was unterstreicht die Kritik zum Beispiel der FDP innerhalb der Ampelkoalition? Ja, dafür kann ich hier eine Perspektive, eine Gegenmeinung diese Woche aus der Wirtschaftswoche anführen. Und zwar argumentiert dort der Redakteur Daniel Goffert in der Wirtschaftswoche. Das muss man ja auch wissen, ist ein Magazin, das in der Tendenz wirtschaftsfreundlich eingestellt ist und dementsprechend auch wirtschaftsliberale Positionen vertritt. Wirtschaftsliberale Positionen sind ja Positionen, die einen starken Staat eher kritisch sehen, die sich für die Marktwirtschaft stark machen und auch für die Leistungsgesellschaft in Deutschland einstehen. Insofern gar nicht so überraschend. Er argumentiert, die Pläne insgesamt, die bringen nichts, um Kinderarmut effektiv zu bekämpfen. Daniel Goffert zufolge also würden von dem Gesetz nicht die Kinder profitieren, sondern unterm Strich nur, so sein Vorwurf, 5000 neue bürokratische Arbeitskräfte. Der Staat stelle bereits allerdings jedes Jahr viele Milliarden für Kinder zur Verfügung. Nur, so kritisiert Goffert hier im Artikel, ohne dass die Mittel überall ankommen. Und das ist eben das Problem. Also ihm zufolge werde an den falschen Stellschrauben gedreht. Und laut Goffert brauche es nicht mehr Geld, also zum Beispiel mehr Stellen, sondern ein neues System mit besserer Verteilung und Organisation. Und dafür bräuchte man eben nicht so einen großen neuen Behördenapparat, das ist sein Argument. Denn es ergebe schlicht keinen Sinn, mehr Geld in ein nicht funktionierendes System zu pumpen, sagt er. Kleiner Einwurf meinerseits, also wenn ich mir das anschaue, dann auch den Artikel, dann finde ich, dass er nicht darauf eingeht, dass mit den 5000 neuen Stellen natürlich auch vorgesehen ist, das System zu verbessern. Und das wird ja auch von Paus und Co. argumentiert, das muss man fairerweise schon sagen. Darauf basiert halt auch sein Gegenargument. Insofern wehrt er sich, und so sehe ich die Kritik halt auch eher und ordne sie eher ein, insgesamt gegen die Schaffung einer neuen Sozialbürokratie. Und da scheint er ganz grundsätzliche Antipathie zu haben. Also, er und viele andere, die kritisch auf dieses Thema schauen, die sehen insgesamt deshalb aus diesen Gründen für die Kindergrundsicherung schwarz. Und er findet hier in seinem Artikel, neben all der Kritik von der FDP sei offenbar mittlerweile auch der SPD klar, die den Kanzler stellt, dass die Schaffung einer neuen Sozialbürokratie nichts ist, womit sie bei ihren Wählern punkten können. Somit dürfte die Grundsicherung bis zum Ende der Legislaturperiode auf der Strecke bleiben, glaubt Daniel Goffert in der Wirtschaftswoche und schließt sich damit vielen an, die auch sehr kritisch auf dieses Thema schauen und wenig optimistisch sind. Ja, das also das Thema Kindergrundsicherung. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, diesen Streit, diesen Konflikt in der Ampelkoalition noch zu lösen? Ich glaube ja, das Grundproblem besteht in den grundsätzlichen Interessenkonflikten zwischen der wirtschaftsliberalen FDP auf der einen Seite und natürlich den sozialer ausgerichteten Sozialdemokraten und Grünen. Das heißt, es ist der Grundkonflikt der Ampelkoalition, der auch von Anfang an allen bewusst gewesen sein muss. Und wir sehen einfach in den letzten Monaten natürlich, wie sich das eben auch jetzt hier zu Ende spielt. Die FDP, die wehrt sich jetzt natürlich nicht erst ganz plötzlich gegen einen starken Staat und kritisiert aus diesem Grund auch nicht ganz plötzlich eine sogenannte Bringschuld des Staates, die hier Paus sich wünscht bei der Kindergrundsicherung. Im Gegenteil, das ist im Grundprinzip die Grundanlage der FDP. Insofern überrascht mich das auch gar nicht, dass jetzt hier die Forderung einer Bringschuld quasi eine Panikattacke bei der FDP auslöst. Gibt es überhaupt also noch eine Chance für eine Einigung? Ich glaube schon. Und zwar, wenn man sich auf die Entbürokratisierung fokussiert, die die FDP anstrebt. Und die ja trotz 5000 neuer Stellen auch die Sozialverbände bei der neuen Behörde als gegeben sehen. Also wenn es gelingt, tatsächlich einfacher zu machen, dass Kinder aus ärmeren Familien schneller und immer ihr Geld erhalten, dann wäre das doch im Sinne aller Koalitionspartner. Aber das müsste dann eben auch sehr gut begründet werden und nicht einfach bloß durch eine hohe Zahl an neuen Stellen reklamiert werden, denke ich. Also hier ist der Knackpunkt und wenn die das hinkriegen, dann sehe ich noch Chancen, dass dieses sozialpolitische Großprojekt der Ampel doch noch erfolgreich 2025 kommen kann. Kommen wir zu dem dritten wichtigen Konfliktthema diese Woche, das uns alle umgetrieben hat. Und zwar geht es mal wieder um die NATO und die Verteidigungsfähigkeit des transatlantischen Bündnisses sowie auch die neue Strategie von Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD, der diese Woche beschrieben und vorgelegt hat, wie er die Bundeswehr kriegstüchtig machen möchte. Das also besprechen wir jetzt. Bleibt dran, wenn ihr die verschiedenen Argumente kennen wollt, auch die Reaktionen auf die neue Strategie von Pistorius und warum so viele ExpertInnen da draußen eigentlich wirklich glauben, dass die NATO-Verteidigungsfähigkeit ernsthaft in Gefahr ist. Dabei gilt es einmal vorne anzufangen, was ist diese Woche eigentlich diesbezüglich passiert. Zwei Ereignisse lohnt es sich dafür nochmal in den Blick zu nehmen, die ihr bestimmt auch mitbekommen habt. 75 Jahre alt ist nämlich das transatlantische Verteidigungsbündnis, die NATO, diese Woche geworden. Und in dem Zuge, da trafen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens. Und die haben nochmal ganz klar sich ausgesprochen für mehr Aufrüstung. Und zwar im großen Stile, also die Aufrüstung von Europas Rüstungsindustrie. Die haben die in einem gemeinsamen Text gefordert, den die für das Online-Portal Politico geschrieben und veröffentlicht haben. Dort heißt es gar, man müsse das gesamte industrielle Potenzial des Kontinents nutzen, um die militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Dazu müsse die Produktion hochgefahren werden. Also klare Bekenntnis diese Woche, die europäische Rüstungsindustrie auszubauen. Parallel dazu, wichtig, hat an diesem Donnerstag stattgefunden, da hat der Verteidigungsminister seine Reformpläne jetzt also vorgestellt, wie er die Bundeswehr schlanker, schneller und kriegstüchtiger machen möchte. Und das wurde auch gleich aufgenommen. Und ich muss mal sagen, es gab eher durchwachsene, verhaltene Kritik und die Stimmungslage diesbezüglich. Auf die gehe ich gleich noch etwas genauer ein. Aber gucken wir noch mal kurz auf den Plan von Boris Pistorius. Also, wie will er denn jetzt die Bundeswehr reformieren? Und vor allem fordert er strukturelle Veränderungen. Da sehen die Konzepte demnach ein neues und gemeinsames operatives Führungskommando vor, sowie vier Teilstreitkräfte. Und zwar sollen also die Streitkräfte zusammengelegt werden in verschiedene Rubriken, wenn man das so nennen möchte, nämlich in Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum aufgesplittet werden. Für viel Diskussionen dürfte zudem laut Tagesschau-Kommentar auch die Neustrukturierung des sogenannten Unterstützungsbereichs sorgen. Das sind die Teile der Bundeswehr, die dafür zuständig sind, dass die Streitkräfte kämpfen können, also die Logistik, Feldjäger und auch der Sanitätsdienst. Die werden nämlich unter ein Kommando in Zukunft gebündelt und verlieren deshalb an Eigenständigkeit. Ja, die neue Strategie von Pistorius, die kann man überall natürlich in den Medien auch nochmal genauer nachlesen. Macht das gerne, auch bei Buzzard haben wir dazu ein eigenes Thema, wo wir die vorstellen. Auf jeden Fall lässt sich sagen, die ist an diesem Freitag Talk of the Town und die ganzen Kommentare, die purzeln gerade allesamt rein. Stimmungslage habe ich gerade schon angesprochen, weitestgehend durchwachsen, aber ehrlicherweise kann man das ja auch bei den jahrzehntelangen Problemen der Bundeswehr kaum anders erwarten. Gerne nehme ich euch jetzt auch gleich mal mit, was die ersten Reaktionen auf die Reformvorschläge von Pistorius sind. Und zwar bezeichnet da die Tagesschau die Reform in einem Kommentar als eher keinen großen Wurf. Ich zitiere mal wörtlich: Es ist zwar von Verschlankung die Rede, aber der Minister sagt gleichzeitig, Einsparungen sind nicht geplant und auch nicht, dass die Zahl der Generäle und Admiräle schrumpfen soll. Das klingt danach, als würde es bald einige Könige ohne Reich bei der Bundeswehr geben. Personal, das an Einfluss verliert, aber weiter hoch bezahlt wird und schlimmstenfalls nichts mehr zu tun hat. Dagegen werden weiter 20.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten gebraucht, um die Truppe auf die Stärke zu bekommen, die sie haben soll. Wie das funktionieren soll, beantworten die Reformpläne nicht. So also das Stimmungsbild in einem Kommentar der Tagesschau. Focus Online findet die Reform mutig. In Kernbereichen bleibt sie dem Kommentar zufolge aber hinter den Erwartungen zurück und aus Sicht von Focus Online fehlt oder steht der wichtigste Schritt noch aus, nämlich die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Da also keine oder zu wenig Ambitionen, trotz mutiger Anlage der neuen Strategie von Boris Pistorius. Außerdem wollte ich mit euch unbedingt noch einen spannenden Kommentar teilen an diesem Morgen auf Radio 1. Kritisch, aber trotz des ernsten Aufhängers auch unterhaltsam. Und zwar ist das Hajo Schumacher gewesen, Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, kennen ja viele sicherlich. Der sagt und bewertet die neue Strategie von Pistorius wie folgt. Wörtlich sagt er, ich finde das Aufteilen in Stadtland Fluss, da hätte man auch schon vor 10 Jahren drauf kommen können. Damit bezieht er sich auf diese Aufteilung, die ich ja gerade angesprochen hatte, dass jetzt die Heeressegmente, also Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum in Zukunft getrennt sein sollen. Schumacher schreibt weiter, es wird viel Tam-Tam drum gemacht, aber am Ende werde weiter in Strukturen gedacht. Und Strukturen, das seien eben genau deutsche Probleme, die ewige Umstrukturitis mit immer gigantischen Verwaltungsapparaten. Und er sagt sogar, die Bundeswehr, die sei aus seiner Sicht ein gigantisches Büro mit einer Dekorarmee. Und er betont ja auch bei dem neuen strategischen Vorgehen von Pistorius, dass ihn stört, dass die Zahl der Generäle weiterhin sehr hoch ist und es eigentlich zu wenig Personal gibt, was sie managen sollen und können. Wichtiger wäre die Frage gewesen zu behandeln, ist die Armee eigentlich ein attraktiver Arbeitgeber? Aber das wurde seiner Ansicht nach viel zu wenig beleuchtet und er bringt einen ganz witzigen Vergleich, nämlich hätte Pistorius den Nagelsmann, also den Fußball-Bundestrainer der Männer gemacht, dann hätte er womöglich junge, flexible Nachwuchsoffiziere in die Verantwortung geholt, so wie ja der Bundestrainer kürzlich bei der Fußballnationalmannschaft mit Erfolg. Ja, und dann hätte Pistorius vielleicht auch schneidiges Handeln gezeigt, statt bloß schneidige Worte gebracht. Fazit aktuell mit Blick auf die Kommentare zu den Reformvorschlägen von Boris Pistorius und dem Bundesverteidigungsministerium ist also, es bleibt noch ein langer Weg, um die Bundeswehr tatsächlich fit zu kriegen und auch die Legitimität in der Bevölkerung und in der Journalie zu bekommen. Dabei haben wir zudem auch komplett ausgeblendet, dass längst nicht alle Deutschen davon überzeugt sind, dass dieser Weg überhaupt der richtige ist. Wie notwendig das, also die Aufrüstung, allerdings aus NATO-Perspektive ist, das wollte ich euch auch nochmal veranschaulichen, denn diese Woche hat es dazu eine MDR-Recherche gegeben, die das ausdrücklich und eindrücklich zeigt. Denn ja, spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine müssen sich natürlich die inzwischen 32 Mitgliedstaaten der NATO die Frage stellen, ob sie sich im Ernstfall wirklich verteidigen könnten. Und wie es darum bestellt ist, das haben sich David Holland, Jan Lorenzen und Thürer Weider Malberg für den MDR genauer angeschaut und dazu auch nochmal zahlreiche Fachleute befragt. Ja, und die sehen nämlich verschiedene Probleme bei der Bündnisverteidigungsfähigkeit. Erstens ganz klar, dass das schlicht jahrelang vernachlässigt worden ist. Zweitens, dass ein anderes Problem ist, dass die Bürokratie, die damit einhergeht, wenn 32 Staaten militärisch kooperieren, dass die ein großes Problem ist und sehr, sehr viel Koordinations- und Absprachebedarf besteht. Drittens ist ein Problem der NATO die Struktur selbst. Denn, wie hier das MDR-Team nochmal informiert, im Fall eines Angriffs auf ein NATO-Mitgliedsland, da müssen alle 32 Mitgliedstaaten zustimmen, um den Verteidigungsfall nach Artikel 5 dann auch auszurufen. Das sei also kein Automatismus, wie man vielleicht glauben möchte, sondern ein Beschluss, den in vielen Mitgliedstaaten ist das Privileg des Parlaments, eben einen Krieg zu erklären. Und wenn nur ein Land seine Zustimmung verweigere, dann könne Artikel 5 eben nicht in Kraft treten. Also auch ein großes Problem, dass man sich gar nicht sicher sein kann, ob die NATO dann überhaupt den Bündnisfall, den Verteidigungsfall ausruft. Und zuletzt das vielleicht größte Problem, dass das Dilemma der NATO aktuell aufzeigt. Und das betrifft die USA. Denn das mit Abstand militärisch potenteste Mitglied der NATO, das sind ja die USA. Mit einer Truppenstärke von etwas über 1,348 Millionen Soldatinnen und Soldaten haben sie die größte Armee, gefolgt von der Türkei übrigens mit 439.000 und Frankreich mit 208.000 Menschen unter Waffen. Ja, und das Problem ist eben, dass es passieren könnte, dass sich die USA mehr und mehr zurückziehen. Vor allem, wenn Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt werden könnte, dann haben wir den Salat, um es mal so auszudrücken. Als Folge müssten sich nämlich die Europäer jetzt und wir alle an den Gedanken gewöhnen, dass die USA tatsächlich möglicherweise nicht mehr helfen könnten. Und das wäre natürlich ein großes Problem, weil bis eine europäische Verteidigungspolitik ohne Unterstützung der USA wirklich aufgebaut ist und funktioniert, kann es eben noch viele Jahre oder gar Jahrzehnte dauern. So kommen auch die MDR-RedakteurInnen in ihrem Artikel zum Schluss. Und aus diesem Grund fordern sie auch und schlussfolgern, dass es im Grunde mehr Gelder braucht als bloß die 2% des Bruttoinlandsproduktes, die ja aktuell die europäischen Mitgliedstaaten, alle Mitgliedstaaten zahlen müssen und viele europäische Staaten gar nicht aktuell leisten können. Es braucht also noch mehr Geld und das offenbart das Dilemma der NATO. Ja, diese Woche zeigt also, dass Russland, wenn man auf dieses ganze Thema schaut, diese Woche das alles wahrscheinlich wohlwollend zur Kenntnis nimmt, denn ist die Wehrfähigkeit der Bundeswehr der NATO längst noch nicht da, wo sie ist, dann heißt das auch, dass Europa, dass die NATO insgesamt tatsächlich sich nicht ideal verteidigen kann, sollte es dann wirklich mal zum Ernstfall kommen. Ja, und damit schließen wir den Teil zu den wichtigsten Konfliktthemen der Woche in diesem Podcast ab. Und nun, wie angekündigt, auch diesmal eine kleine Besonderheit bei uns im Podcast, denn ihr werdet eine weitere Person bei uns aus dem Team kennenlernen. Und zwar hat mein Kompagnon Dario letzte Woche ein Interview mit Josephine geführt. Josephine McFoy arbeitet mit uns nämlich bei Buzzard und ja, war seit einigen Jahren für das Schulprojekt zuständig. Jetzt aber wechselt sie in unser neu gegründetes Demokratielab, das Demokratielabor von Buzzard. Und sie hatte eine ganz tolle Idee gehabt vor etwas über einem Jahr, nämlich die Idee für das Forum Junge Meinung. Das haben wir aufgebaut im Team. Wir haben dann Kooperationen gestartet mit gemeinnützigen Vereinen der Gesellschaft für Gemeinsinn, haben dann Fördergelder von verschiedenen Stiftungen zusammen aufgetrieben und haben ein ganz tolles Format ins Leben gerufen, das jetzt gerade stattgefunden hat. Und ja, für dieses Format, das erste Format des Demokratielabs von Buzzard, haben wir SchülerInnen und ExpertInnen aus dem Bereich Politik und Medien für einen Tag hier in Berlin, und zwar im Tempelhofer Hangar 4 auf dem Tempelhofer Flugfeld zusammengebracht, damit sie gemeinsam in den Austausch kommen und auch Strategien erarbeiten können, wie wir die Demokratie langfristig stärken können. Denn, ja klar, Meinungsvielfalt, dafür stehen wir bei Buzzard, ist hierfür essentiell. Und so haben wir uns gedacht, wenn wir gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen, die sonst nicht so die direkten Berührungspunkte haben, dann können bestimmt neue, spannende Ideen und Lösungsvorschläge entstehen. Ja, und so war es auch, aber davon kann Josephine besser erzählen. Hier also das Interview von ihr und Dario.
Ja, hi Josie, schön, dass du zugeschaltet bist. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht aus unserer Community und von unserem Team, einfach nochmal, um das Projekt Forum Junge Meinung vorzustellen, was ja auch so, könnte man sagen, das erste Projekt unseres Demokratie-Labs bei Buzzard ist. Kannst du nochmal ganz kurz für alle, die das nicht mitbekommen haben, erläutern, was ist die Idee hinter dem Forum Junge Meinung von Buzzard? Worum ging es bei dem Projekt?
Wir arbeiten seit 2020 ja mit Schulen in ganz Deutschland zusammen und haben in Workshops sehr viel zu aktuellen politischen Themen diskutiert mit Jugendlichen. Und dabei ist uns immer wieder aufgefallen, dass es einen großen Frust in dieser Generation gibt, dass es das Gefühl gibt, man kann wenig beeinflussen, hat wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten. Viele Jugendliche sehen die Probleme, aber sie haben das Gefühl, sie können selber kaum was verändern. Und dieses Forum, dieses neue Format ist daraus entstanden, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was können wir als Medium, das ja auch Menschen repräsentiert, Meinungen repräsentiert, was können wir dazu beitragen, dass diese nächste Generation sich mit ihren Bedürfnissen besser abgebildet fühlt. Das Projekt war so aufgebaut, dass wir mit 4 Schulen, 3 aus Berlin, 1 aus Sachsen-Anhalt zusammengearbeitet haben. Diese Schulen kennen wir schon seit längerem. Sie sind aus Vorprojekten schon mit Buzzard verbunden. Insofern war das ein fließender Übergang auch in die Partizipation rein, dass wir eben wirklich versucht haben, das Format zu verschiedenen Zeiten zu gestalten, auch nach den Wünschen von Schülerinnen. Es hatte verschiedene Phasen. Zuerst haben wir Input bereitgestellt, damit die Schulen im Unterricht sich mit dem Thema Armut und Reichtum tiefer beschäftigen können. Wir haben Debatten rausgesucht zu diesem Thema, haben Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Das heißt, so war erstmal dieser Einstieg möglich für alle Klassen, die teilgenommen haben. Dann gab es eine Phase der Partizipation, wo wir in Workshops mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet haben, was sind diese Kommunikationsregeln, die gelten müssen, wenn so viele unterschiedliche Leute zusammentreffen. Was für Themen finden die Jugendlichen spannend? Was für Konflikte sehen sie? Was interessiert sie mehr? Welche Erwachsenen finden sie spannend? Welche Perspektiven möchten sie repräsentiert haben auf so einer Veranstaltung? Ja, und dann ging es eben in die konkrete Vorbereitung auch. Dazu haben wir zusammengearbeitet mit verschiedenen Initiativen. Mit der Initiative Denkmalwerte aus Berlin, die sich mit Gesellschaftswerten beschäftigt, mit der Gesellschaft für Zusammenarbeit und Partnerschaft, der GESPA, mit dem Social Impact Award, der sich mit Sozialunternehmen beschäftigt, Sozialunternehmertum, gerechter Wirtschaft. Und mit denen zusammen haben wir ein Programm aufgebaut, mit dem die Jugendlichen einerseits tiefer in das Thema Armut und Reichtum einsteigen konnten, also sich über unterschiedliche Aspekte, Fragestellungen aus diesem Komplex nähern konnten und dann schließlich eben in die große Diskussion gehen konnten mit Expertinnen und Experten, die wir eingeladen hatten.
Super. Und für alle, die da nicht dabei waren, wie kann man sich jetzt dieses große Forum Junge Meinung vorstellen? Was ist an dem Tag selbst passiert?
Wir haben uns getroffen in Hangar 1. Das ist eine weitere Initiative, die involviert war im Tempelhofer Flughafen in Berlin, dem stillgelegten. Das ist eine große Flughafenhalle, ein großer Freiraum, der auch die letzten Jahre so bespielt wurde, dass dort ganz unterschiedliche Initiativen soziale Projekte umgesetzt haben. Der Raum steht offen. Es gibt dort ein Sportangebot für die benachbarte Unterkunft, für Geflüchtete, aber auch alle anderen Menschen. Also es ist ein Treffpunkt für alle. Insofern hat dieser Ort super zu dem Projekt gepasst, an dem wir alle zusammengebracht haben. Und wir haben an diesem Tag einerseits ein Workshop-Angebot gehabt. Das heißt, Jugendliche konnten sich mit Einzelaspekten des Themas Armut und Reichtum stärker beschäftigen, mit gerechter Wirtschaft, mit dem Thema Privilegien, auch am Beispiel der Klimakrise. Also wie gehe ich mit der Klimakrise um, wenn ich arm oder reich bin? Dem Thema gesellschaftliche Werte, also was verbindet eine ungleiche Gesellschaft? Und wir als Buzzard haben uns mit dem Thema Medien auseinandergesetzt. Also wie sollten Journalistinnen und Journalisten berichten über Chancengerechtigkeit? Welche konstruktiven Arten von Berichterstattung brauchen wir?
Sehr spannend. Und gab es jetzt konkrete Aussagen von Jugendlichen, Wünsche, die die Jugendliche genannt haben, die dir noch in Erinnerung sind oder Momente, Beispiele, Statements, die du in Erinnerung hast von diesem Tag?
Sehr prägnant fand ich das Ergebnis im Aspekt Werte. Die Initiative hat eine Wahl des wichtigsten gesellschaftlich verbindenden Werts abgehalten und dabei ist mit ganz großem Vorsprung Respekt rausgekommen. Und das ist auch das, was ich mitnehme aus diesem Tag, aus was alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, die sehr divers waren, sehr auseinandergingen, gefordert haben, mehr Respekt für andere Lebensweisen, für andere Meinungen. Und damit einhergeht dann eben auch eine reflektierte Betrachtung von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das heißt zum Beispiel in den Medien stärker darauf zu achten, dass Gruppen repräsentiert sind, die keine große Lobby haben. Also Stichwort Armut, dass man sehr reflektiert und sehr vorsichtig, aber auch mit dem Bewusstsein dafür, dass nicht jeder denselben Zugang zum Gesellschaftsdiskurs hat, dieses Thema abbildet. Das Spannende war, dass die Jugendlichen sich durchweg für eine gerechtere Welt stark machen, dass sie sich wünschen, dass wir gute Lösungen finden für die sozialen Krisen, dass sie denen auch einen sehr hohen Stellenwert beimessen und finden, dass in Politik und Medien und weiteren Gesellschaftsbereichen dieses Thema noch zu kurz kommt, dass es nicht genug vorangetrieben wird, Lösungen zu finden für diese extreme Chancenungleichheit, die wir einfach haben in Deutschland.
Ja, du hast es angesprochen, Respekt, Chancenungleichheit, größere Thematisierung von irgendwie auch sozialen Missständen sind im Grunde alles, könnte man sagen, Themen, die vielleicht tendenziell eher auf einer linken politischen Agenda weit oben stehen. Du meintest aber eingangs, dass auch die Einstellungen der Jugendlichen sehr weit auseinandergingen. Also inwiefern waren die Meinungen und die Wünsche der Jugendlichen auch unterschiedlich?
Wir haben bewusst sehr diverse Gruppen zusammengebracht. In Berlin haben wir vor allem mit Schulen zusammengearbeitet die letzten Jahre, in denen es sehr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund gibt. Die Region, in der unsere Pilotschule liegt, ist eher ländlich. Viele Jugendliche tendieren auch Richtung AfD sogar. Und ich glaube, es war sehr spannend für beide Gruppen, sich in so einem offenen Rahmen mal zu treffen, weil sich gezeigt hat, unabhängig von diesen sehr unterschiedlichen Hintergründen, kann man sich einigen auf gemeinsame Projekte letztendlich. Sowas wie Fairness voranzubringen oder Gerechtigkeit zu stärken oder dahinter versammeln, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, dann sollte man nicht in Altersarmut landen. Das ist also jetzt aus meiner Perspektive nichts, was links oder rechts ist. Und man sieht ja auch, dass verschiedene politische Lager daran anknüpfen, an solche Diskurse. Die Frage ist einfach nur, wie bekommt man konstruktive Lösungen hin? Und ich denke, darüber haben wir an dem Tag alle sehr viel gelernt. Und es ist auch die Rückmeldung aus den Schulen, dass es sehr spannend für die Jugendlichen war, einfach mit dieser Diversität mal konfrontiert zu sein, wie man dasselbe wollen kann, aber auf sehr unterschiedlichen Wegen.
Ja, du hast es angesprochen, es gibt Jugendliche oder ein Teil der Jugendlichen in Deutschland folgt natürlich auch rechtspopulistischen oder rechtsextremistischen Parteien, zum Beispiel über TikTok und fühlen sich von diesen Botschaften ein Stück weit auch angesprochen, während andere das eben ganz anders sehen. Das ist an dem Tag ja auch sehr deutlich geworden. Was glaubst du denn, kann man aus dieser Veranstaltung lernen für die Demokratie in Deutschland, also für die Stärkung der Demokratie in Deutschland und auch für all jene, die jetzt sagen wollen, okay, wir wollen, dass Extremisten weniger Einfluss bei Jugendlichen haben?
Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, konstruktive Gesprächsräume zu eröffnen, beziehungsweise auch zu pflegen. Das gilt in der Politik. Wir brauchen weniger Populismus und mehr konstruktive Auseinandersetzung auch unterschiedlicher politischer Lager. Das wünschen sich ja auch die Jugendlichen, dass man einfach sich auf der Basis von Fakten und von Respekt miteinander unterhalten kann, auch wenn man anderer Meinung ist. Und der zweite Aspekt, der mir sehr hängen geblieben ist, ist das Thema Repräsentation, was durchweg einfach riesengroß war. Es ist total wichtig im Umgang mit politischem Frust oder um den auch zu reduzieren, mehr in unterschiedliche Bevölkerungsgruppen reinzuhören und den Menschen wirklich die Chance zu geben, auch mitzureden und ja im Idealfall sogar mitzugestalten, also das Thema Partizipation voranzubringen. Weil daraus erwächst ja auch eine Verantwortung, nämlich die, dass ich wirklich, wenn ich weiß, ich kann was verändern, dann habe ich ja, im Sinn, etwas auch in eine Richtung zu bringen, dass sich was verändert. Das kann ich aber nicht ohne das andere Lager. Also muss ich mich mit dem anderen Lager irgendwie konstruktiv auf eine Basis einigen. Und ich denke, dieser Prozess, den brauchen wir überall in der Gesellschaft, in ganz, ganz vielen Orten, gerade in Politik und Medien eben, haben wir die große Chance, das auch stärker voranzubringen. Und damit zusammenhängt für mich auch, dass wir eine positive Zukunftsvision brauchen, weil das Potenzial dafür ist eigentlich da. Wir haben eine Generation, die die zukünftigen Wählerinnen und Wähler stellen wird, die eigentlich ein sehr positives Zukunftsbild hat. Die Frage ist, wie kommen sie dahin? Und da können wir einfach als Gesellschaft zusammenarbeiten.
Und genau deshalb ist es so wichtig, dass es Projekte gibt, die sich dem widmen und einfach versuchen, Jugendlichen auch mal mehr Gehör zu verschaffen und konstruktiv mit ihnen zusammenzuarbeiten und auch die zu fragen, was wollt ihr eigentlich, anstatt immer Lösungen direkt vorzuschlagen. Und ich glaube, deswegen war das ein super wichtiges Experiment. Und wir sind sehr dankbar auch an der Stelle für die Buzzard Community, also für alle, die hier zuhören auch, die dieses Projekt auch mit ihrer Unterstützung möglich machen, die unsere Arbeit ermöglichen, damit wir an genau solchen Fragen forschen können. Und vielen Dank, Josephine, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal diesen Teil der Arbeit von Buzzard vorzustellen, der eben außerhalb der Redaktion liegt und der in dem Podcast hier oft nur ganz kurz am Rande erwähnt wird. Und für alle, die das interessiert, wir packen den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Also wer hier auf den Podcast-Plattformen zuhört, dort findet sich der Link. Und für alle anderen über buzzard.org auf unserer Website unter Über uns kann man sich eintragen, wenn man sich für diese Projekte von uns interessiert. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Unterstützung von allen, die hier zuhören. Ohne euch könnten wir diese Arbeit nicht machen und wir sind gespannt, was wir weiter herausfinden in dem Demokratielabor und wie es weitergeht mit den konstruktiven Gesprächen zwischen Jugendlichen, zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft und Entscheidern.
So viel also von meinen Kollegen Josephine und Dario über unser Buzzard Demokratie Lab. Ja, das wohl nicht das letzte dieser Art gewesen sein wird. So viel zumindest schon mal als kleiner Teaser. Denn Josie steckt bereits voll in den Vorbereitungen eines weiteren spannenden Projekts. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber da geht es um den Konflikt zwischen Israel und PalästinenserInnen und wie das auch die Jugend an vielen Schulen in Deutschland polarisiert. Hierüber erfahrt ihr dann bei uns im Podcast zu späterer Stelle mehr. Ja, oder auch über unsere Social-Media-Kanäle und natürlich den Buzzard-Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, um nichts von uns zu verpassen. Oder natürlich auf Facebook, LinkedIn oder X. Ja, das war's schon wieder von mir an dieser Stelle mit unserem Wochenrückblick-Podcast an diesem Freitag, den 5. April 2024. Ich bin Felix Friedrich und nächste Woche hört ihr mich dann wie gewohnt mit meinem Mitgründer Dario Nassal hier in diesem Podcast. Also schaltet gerne ein und empfehlt uns natürlich auch weiter, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr die Woche mit uns gemeinsam Revue passieren lasst und euch das auch Freude bereitet, während ihr was auch immer gerade macht, mit dem Auto unterwegs seid oder euch gerade ein köstliches Mahl zubereitet. Ja, bis zur nächsten Woche wünsche ich eine schöne Woche mit, wie hier in Berlin jedenfalls angekündigt, viel Sonnenschein. Vielen Dank auch an Maria Zahn und Sebastian Garthoff in der Redaktion. Bis zur nächsten Woche. Ciao.